Kreislaufwirtschaft bringt viele Vorteile für die Umwelt, denn Produkte sollen in Zukunft am Ende ihrer Lebenszeit nicht mehr einfach in den Müll und dann im schlimmsten Fall verbrannt werden, sondern so lange wie möglich, ja, geteilt, geleast, wiederverwendet, repariert, aufgearbeitet und natürlich letztendlich recycelt werden. Der Lebenszyklus der Produkte wird verlängert und Abfälle auf ein Minimum reduziert. Klingt gut, ist es auch. Was das Ganze mit meinem heutigen Gast und einem Corporate Venture Builder zu tun hat, werden wir gleich klären.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Damit ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu meinem Podcast Gewinn mit Sinn. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und mein Gast heute ist Florian Fehr, Managing Director von New Ventures. Und ich bin jetzt schon ganz gespannt zu erfahren, warum er sich so gerne mit Müll beschäftigt. Hallo Florian, schön, dass du heute mein Gast bist.
Grüß dich Jürgen, schön, dass ich da sein darf.
Also bevor wir zu der Frage kommen, was dich so an Müll interessiert, erst einmal, was ist denn überhaupt so ein Corporate Venture Builder und was macht der da genau?
Ja, also ein Corporate Venture Builder ist einmal schon mal der Begriff Corporate. Also wir haben ein Unternehmen im Rücken, das ist die EEW, das ist Deutschlands größter thermischer Verwerter. Im Volksmund würde man sagen Müllverbrenner. Die stehen hinter uns, die geben uns den Rückenwind budgetär und auch was den Zugang zu verschiedenen Themen angeht. Das ist der eine Teil. Venture Builder heißt, wir sind angetreten, um eigenständige Firmen aufzubauen, also Ventures aufzubauen. Das heißt, selber zu bauen. Das heißt, wir investieren nicht, sondern wir bauen selber und machen das im Bereich der Kreislaufwirtschaft.
Hey, jetzt ist ja Venture Building, braucht man ja auch in der Regel eine sehr umfassende Branchenerfahrung, ne? Also Marktkenntnisse, Netzwerk, operatives Fachwissen, im Idealfall ein entsprechend qualifiziertes Expertenteam im Hintergrund. Und ja, in welchem Bereich seid ihr denn besonders stark? Es gibt ja auch, glaube ich, so Parallelen letztendlich zu so Ökosystemen von Startups.
Genau, also was grundsätzlich wichtig ist oder was uns ausmacht, ist, dass wir ein Team zusammenholen an Menschen, die gründen wollen. Also sprich ganz klar dieses unternehmerische Zug zum Tor. Ich will irgendwann eine eigene Firma machen, aber mit dem ganz klaren Hafen, es soll in der Kreislaufwirtschaft sein. Und das ist unsere Vorgabe. Und wir versuchen das zu kombinieren. Einerseits mit den Erfahrungen, die wir bei uns im Team haben, schon in Startups gearbeitet. Manche sind gut gelaufen, manche sind nicht so gut gelaufen. Dann auch die Branchenerfahrung, ne, vom Umweltingenieur bis zum, so wie ich es einer bin, Business Kasper, salopp gesagt, über mich selbst darf ich das ja sagen. Und diese Kombination macht es dann aus, eben wirklich auch in diese, ja, Problemstellungen oder Opportunitäten eigentlich reinzugehen. Und das versuchen wir mit New Ventures zusammenzubringen, mit unserem Team hier in Berlin, und wollen jedes Jahr ein Startup dann ausgründen. Das ist unser Ziel.
Jetzt muss ich natürlich direkt fragen, wie entdeckt man denn so als Business-Kasper seine Liebe zum Müll?
Ja, ganz konkret war das damals über den Tennisplatz. Also über einen Freund erfahren, dass es die EEW gerade sich damit umtreibt, was sie denn im Bereich Digitalisierung, wie könnten wir uns neu aufstellen, was sie da tun könnten. Und der Freund hat mir dann Philipp vorgestellt. Philipp ist mein Kompagnon hier jetzt auch bei New Ventures. Und Philipp war damals auf Agenturseite und hat die EEW beraten. Und ich durfte schon mal ähnliche Dinge machen, durfte bei Fissmann schon mal Venture Building machen, war schon mal in ein, zwei Startups. Und dann bin ich eher über die Funktion des Venture Buildings dazu gekommen und kann aber jetzt auch sehr emotional sagen, wie sehr ich denn den Abfall auch liebe und wertschätze, weil es ist wirklich eine Riesenopportunität aus diesem Abfall, ne? Turning Trash into Treasure, sagen wir immer, da wirklich die Schätze zu bergen. Und das macht mega viel Spaß und da bin ich sehr, sehr froh drum.
Super, also es klingt auf jeden Fall spannend, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Ich habe aber vorab noch eine Frage zu diesem ganzen Thema Venture Builder. Es gibt ja auch andere Modelle, zum Beispiel Venture Capital oder Venture Client. Was ist denn da der Vorteil bei Venture Builder? Also was ist da bei euch das Besondere oder weswegen habt ihr euch dafür entschieden?
Wir haben uns damals dafür entschieden, weil bei der EEW damals einfach noch, also es ging bei null los, sage ich jetzt mal so. Es gab ein Team digital, das hat sich darum gekümmert, ich sag mal Microsoft 365 einzuführen und wirklich so ein bisschen diesen ersten Schritt in Richtung Digitalisierung zu machen. Aber diese Themen, soll ich jetzt in Startups investieren oder soll ich mich darum kümmern, dass über Venture Clienting andere Startups eben bei uns in die Nutzung kommen? Da haben wir gesagt, wir müssen es erstmal schaffen, eigene Erfolgsstories aufzubauen, um dann darauf aufzusetzen und die anderen Punkte, die du angesprochen hast, eben zusätzlich zu machen. Also können wir auch jetzt schon, kann ich gerne nachher nochmal was sagen, wir machen jetzt auch neben Venture Building auch Venture Clienting zum Beispiel. Aber uns hat es damals dazu bewegt, einfach zu sagen, das ist eine Transformation, die wir hier vorantreiben und die sollten wir selber aus dem Unternehmen heraus antreiben und eben ne, mit einem der ersten Ventures, die wir gebaut haben, das ist auch sehr, sehr nah am Kerngeschäft. Da würde ich jetzt mal sagen, also ob wir es geschafft haben, sehen wir dann in ein paar Jahren, aber darüber eben das Vertrauen zu schaffen, diesen Zugang zu Startups, zu dieser ganzen Welt eben auch hinzubekommen und das kriegt man in der Masse über Venture Building meiner Meinung nach besser hin. Wenn wir in Startups jetzt als VC oder Corporate Venture Capital nur investieren würden, dann gibt's da 2-3 Investment Professionals, die das machen und im Unternehmen gibt's hin und wieder auch mal, falls es der Use Case zulässt, auch mal eine Verknüpfung dann zu dem Unternehmen. Aber diese Durchdringung hat man da nicht so. Es ist auch, ja, ob sich das Startup-Thema, ob sich die Investition lohnt, weißt du ja auch, dauert immer ein paar Jahre. Und beim Venture-Building weiß man halt nach 2 oder 3 Jahren, ob da irgendwas in die richtige Richtung geht. Und deswegen hatten wir uns damals für das anfänglich Venture-Building entschieden und ergänzen es jetzt mit den anderen spannenden Themen.
Du sagst ja, da steht die EEW hinter, ein großes Unternehmen. Reden die euch rein oder könnt ihr da so frei entscheiden, wie ihr das gerne möchtet und schaut selber, was interessant ist und schlagt das dann vor und dann wird das gemacht?
Manchmal würden wir uns sogar wünschen, dass da noch mehr was rübergeschmissen wird über den Zaun und gesagt wird, macht mal genau das, weil dann ist es natürlich auch einfacher. Also zumindest könnte es so sein. Nein, also wir sind da echt sehr, sehr unabhängig. Wir dürfen die Themen auf der grünen Wiese uns anschauen. Natürlich gehen wir dann immer mal wieder auch regelmäßig zu unserem Board und sagen, an was wir gerade arbeiten und was denn die Anknüpfungspunkte sind. Ne? Und das ist aber für uns sehr oft eigentlich sehr der positive Aspekt, dass die EEW ja auch grundsätzlich ein früher Kunde werden kann. Also wir sehen es dann auch immer so, wenn es ein Thema ist, was mit Kreislaufwirtschaft zu tun hat und eben auch Abfall. Ne? Kreislaufwirtschaft ist ja auch mehr als jetzt nur die Abfallverwertung oder die thermische Verwertung. Aber in dem Fall haben wir natürlich unser Unfair Advantage und da ist es für uns genial. Gewisse Dinge, die wir machen, sind aber auch, kommen aus dem Team, kommen aus schlaflosen Nächten, kommen aus strukturierten Workshops, weil wir einfach sagen, wir gucken uns den Markt kontinuierlich an und stellen fest, dass Elektroschrott der größtwachsendste Stoffstrom ist und wir müssen uns den unbedingt mal anschauen. So, jetzt habe ich dir da viele Themen dazu geworfen, aber die Hauptaussage ist, ich bin sehr dankbar für das Setup, dass wir hier sehr unabhängig agieren können, aber wir suchen da auch immer wieder den Austausch und die Nähe. Also wir sind da schon auch sehr aktiv dran, um das Corporate auch da bei Laune zu halten, so nenne ich es jetzt mal.
Hey, aber du hast gerade schon so ein ganz schönes Stichwort reingeworfen. Elektroschrott. Es werden, glaube ich, zurzeit so 22% des Elektroschrotts recycelt und der ganze Rest, und das sind wohl die gigantische Menge von 32 Millionen Tonnen pro Jahr, landet dann häufig auf irgendwelchen Deponien, ganz oft in Entwicklungsländern. Viel wird davon verbrannt. Ja, und dann natürlich die Umwelt massiv belastet. So, und jetzt habt ihr eines eurer Ventures ist ja tatsächlich auch ganz erfolgreich, Minimize. Heißt es. Mhm. Und das wurde ja letztes Jahr von der Wirtschaftswoche als Startup der Woche ausgezeichnet. In den Kategorien Idee und Timing habt ihr dann sogar da die volle Punktzahl bekommen. Kannst du mal so kurz erklären, was die Idee hinter Minimize ist, was ihr da macht?
Ja, also Minimize ist eine Firma, die wir als Plattform aufbauen. Und zwar geht es da darum, Hersteller oder sagen wir mal so B2B-Geschäfte, die irgendwas mit Elektronik zu tun haben, dafür zu sensibilisieren, dass die Materialien, die sie da verwerten, ja irgendwo herkommen müssen. Und in der Regel kommen die, na, wissen wir ja auch, meistens sind Virgin Raw Materials günstiger. Sie werden aus China oder Afrika eingeführt. Und da wollen wir es eigentlich schaffen, über diese Plattform den Partnern, den Kunden die Möglichkeit zu geben, sich recycled Raw Materials zu verschaffen. Das machen wir, indem wir Partner im globalen Süden haben, die dann im dokumentierten Recycling-Kreislauf arbeiten, weil du hast es ja vorhin schon gesagt, 22%, das ist der dokumentierte Recyclinganteil. In Afrika wird ja trotzdem recycelt, das ist aber halt auf der Deponie die Verbrennung am offenen Feuer. Das Kupfer wird dann noch zurückgewonnen, die anderen kleineren Metalle aber auch nicht mehr. Und so wie du gesagt hast, die Verschmutzung ist nochmal ein ganz anderes Problem. Was wir eben machen, ist, dass wir die dokumentierten Recyclingquoten nach oben fahren mit unseren Partnern im globalen Süden und wir verkaufen dann an unsere Kunden in Europa Recycling-Nachweise. Ne, weil die genau sagen, ja, ob ich jetzt CO2-Zertifikate hier kaufe oder ob ich sage, ich kaufe Recycling-Nachweise und führe damit aber eben, und das ist jetzt der Punkt, den ich hier auch machen wollte, ist, das führt dazu, dass die Recyclingquoten drastisch nach oben gehen und ich dann eben auch später im Einkauf, ne, wenn wir jetzt nach vorne schauen, in 5 Jahren, kann ich im Einkauf eben auch sehr viel mehr Rohstoffe eben aus dem hoffentlich dann Kreislauf wiederholen. Und das ist so ein bisschen die Vision, die wir bei Minimize verfolgen. Also es ist eine digitale Plattform und wir sind mittlerweile in 7 Ländern unterwegs und machen das über die verschiedensten Elektroschrottkategorien und sorgen dann dafür, dass da mehr von den Rohstoffen wieder im Kreislauf landet.
Aber vertreibt ihr die Rohstoffe dann auch selber, die da zurückgewonnen werden?
Du hast natürlich schon erkannt,
um die Nachweise.
Du hast natürlich schon erkannt, genau, also es ist zweistufig, wir müssen erstmal anfangen und es geht los mit diesem Vertrieb der Nachweise. Zum Ende diesen Jahres soll dann eben auch der Marktplatz kommen, wo wir dann eben die Hand auf den Output, ne, also immer so ein Kunde von uns ist refurbed, für die haben wir 50.000 Telefone in den Recycling-Kreislauf geholt und da kommen dann 230 Kilogramm Kupfer, einfach mal nur eine Zahl, da kommen dann 230 Kilogramm Kupfer raus. Und jetzt darauf natürlich dann die Hand zu haben und über diesen Marktplatz entsprechend dann nochmal zu verwerten, das ist genau der nächste Schritt. Wir müssen im ersten Schritt aber eben erstmal dafür sorgen, dass es überhaupt recycelt wird, dass es dokumentiert wird, dass es über unsere Plattform transparent nachverfolgt werden kann. Das ist jetzt genau der Schritt, den wir gerade machen, weil wir haben da so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Die Rohstoffeinkäufer und Co., die sind nicht an 50 Tonnen interessiert, die sind immer eher so an 5000 Tonnen plus interessiert. Und deswegen machen wir jetzt den Aufbau, schauen da nach guten, verlässlichen Partnern. Wir nennen sie die Recirculation-Partner und können dann im nächsten Schritt eben auch sagen, ja, die großen Spieler da draußen, wenn ihr als Dell ein Pilotprojekt machen wollt, was 10.000 Tonnen ist, dann können wir das schon verstehen, weil für euch als Riesenplayer alles andere nicht handelbar ist. Aber wir müssen den Markt da erstmal hin entwickeln. Das heißt, es ist zweistufig, erst die Nachweise und dann zum Ende des Jahres soll der Marktplatz kommen, wo man dann eben auch auf die Rohstoffe kommt.
Das bin ich ja so ein bisschen naiv. Also auch selbst wenn ich ein Laptop oder ein Handy nehme, bis ich da mal 5000 Tonnen zusammenkriege an Rohstoffen, brauche ich ja einen Haufen Geräte, oder?
Also das ist schon so. Wenn man sich's aber anschaut, wenn du, ne, 50.000 Telefone ist viel, ne, klar, aber es kommen halt auch 230 Kilogramm Kupfer raus und da haben wir jetzt noch nicht über die verschiedenen Plastiksorten und Co. gesprochen. An sich hast du in all diesen Geräten, die Recyclingquote könnte da sehr, sehr hoch sein. Also, und das ist natürlich auch immer, wenn du dir eine Firma anschaust, die global unterwegs ist und die sagt, für jedes Kilo, was ich in den Markt bringe, will ich ein Kilo recyceln, dann bist du schon sehr, sehr schnell bei diesen Größenordnungen.
Ja, aber das zeigt ja auch, wie viel von dem Zeug unterwegs ist, ne?
Absolut, absolut. Und das ist dann immer, ne, dieser Ansatz, es wird in Europa genutzt. Also man kann auch sagen, warum sind wir da jetzt im globalen Süden gelandet? Warum fangen wir nicht in Deutschland an, die Recyclingquote hochzufahren? Die ist nämlich auch nicht unbedingt heroisch hoch. Wir sind zwar Weltmeister, aber ist auch wieder gesunken in den letzten Jahren und ist jetzt so zwischen 35% und 40%. Also es ist jetzt, ne, da gibt's auch noch Luft. Das sind wir wieder beim Delta. Das landet dann als Secondary Use im globalen Süden und wird halt dann dort irgendwann zu Elektroschrott. Und das ist, wo wir einfach gesagt haben, da können wir sehr viel mehr Hebel haben, da ist der Impact höher, da können wir nicht nur die Rohstoffe neu generieren, wir können Jobs schaffen. Also dieses Thema auch Sinn stiften, auch da ist schon wirklich auch getrieben zu sagen, da können wir sehr viel mehr bewegen, als wenn wir jetzt hier in einem sehr regulierten Markt, kommt auch nochmal dazu, versuchen die Recyclingquote zu erhöhen.
Und dazu kommt ja, ich habe vor kurzem in WDR 5, was ich gerne höre, einen Beitrag gehört, da ging es darum, was hat man denn so an alten Handys zu Hause rumliegen und dergleichen? Und da kam dann raus, dass jeder, der da irgendwie gefragt wurde, mindestens eins, manchmal aber auch zwei, drei oder vier von diesen alten Schätzchen in der Schublade liegen hat, sich nicht trennen kann. Und das, glaube ich, geht aber auch mit alten Laptops und was weiß ich nicht alles möglich. Das heißt, da ist ja auch eine Riesenmöglichkeit noch da.
Absolut.
Man muss die Leute nur in irgendeiner Art und Weise dazu animieren. Das heißt, liebe Zuhörer und Zuhörer, es gibt Leute, die sammeln sowas ein. Wenn ihr, guckt doch mal in die Schubladen, was ihr da noch so rumliegen habt. Und das ist wirklich wertvoll im Recycling. Wie könntet ihr denn da an die Leute rangehen, dass die das in Zukunft vielleicht mal etwas ja auch mit mehr Ernst machen?
Ja.
Ich meine, das Beste ist ja ohnehin, wenn ich es behalte, so lange wie möglich.
Richtig.
Oder wenn ich weitergebe. Dafür ist ja Refurb dann zum Beispiel auch da. Wie kann man die Leute animieren, da mal ein bisschen aufmerksamer zu sein?
Genau, also ich meine, ein Punkt, um da auf deinen Aufruf mit drauf zu springen, nehmt eure Altgeräte gerne mit. Ne? Die können in den Supermärkten abgegeben werden. Also Handys und Co., Kleingeräte müssen da angenommen werden oder eben auf den entsprechenden Wertstoffhöfen. Das ist einfach der Beitrag, den ihr leisten könnt. Und je mehr ihr davon einfach rumliegen lasst daheim, desto mehr könnt ihr eigentlich damit rechnen, muss mindestens ein bis zweimal so viel Energie aufgewendet werden, um neue Rohstoffe zu verwerten, um die dann mit Neuprodukten in den Kreislauf zu bringen. Also das ist vielleicht auch eine Anekdote zu dem Thema Minimize. Als wir angefangen haben, haben wir genau diesen Wer hat was in seiner Schublade eigentlich an, ne, Kabeln, Handys und Co. rumliegen. Und wir hatten dann den Ansatz sogar, warum kann denn eigentlich nicht der Lieferdienst, der dir gerade deine Pizza oder deine Nudeln bringt, quasi auch logistisch, ne, Reverse Logistik nochmal direkt optimieren, der kann doch dann mal direkt da deine zwei Handys mitnehmen und dann kriegst du im Zweifel sogar noch ein bisschen Geld oder, ne, einen Gutscheincode oder wie auch immer. Damit ging es damals los, vor 2,5 Jahren mit dem Thema Elektroschrott. Ja, haben dann schon festgestellt, dass die Gorillas und Lieferandos und Co. dieser Welt mit ihrem Hauptgeschäft schon auch genug zu tun haben. So das eine. Und das andere ist auch nur so, naja, ist ja kein Abfall. Fahrzeug. Ne? Also wenn dir so ein LKW, da muss dann immer ein A, das muss ein, ne, Elektrofachbetrieb oder eben Entsorgungsbetrieb sein, kannst nicht einfach so ein Handy dann da nehmen. Klar, wenn es noch funktioniert, dann wäre es ja kein Abfall, aber wir haben dann irgendwann auch gesagt, okay, da ist dann auch Schluss, aber das ist in unserem Venture-Building-Prozess, nur kurz als Anekdote, man landet nicht immer da, wo man dann vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre später das Unternehmen drauf gründet, sondern man dreht da hin und wieder doch die Ideen drauf rum und diese, wir haben irgendwann gesagt, 3,6 alte Handys fliegen in jedem Haushalt rum. Das ist die Zahl, die ich noch kenne von damals.
Eine Menge, ja.
Und da kannst du schon ein, zwei neue Handys draus bauen. Vor allem immer aus den alten Sachen, also aus den wirklich alten Sachen, da ist ja auch wirklich noch ordentlich reingebuttert worden, was Kupfer und Co. und einfach grundsätzlich, ne, Stahlmetalle anging. Ja, also der Aufruf da an alle, bringt das Zeug zurück. Wir haben eine Geschäftsidee, weil du mich ja auch gefragt hast. Ich nehme das gerne an. Wir haben eine weitere Geschäftsidee, ein weiteres Venture, was wir jetzt gerade ausgegründet haben und wo wir im Fundraising sind. Da geht es auch genau darum, zu erkennen, was für Schätze eigentlich in deinem oder in meinem Keller liegen. Also, ich weiß nicht, Jürgen, hast du einen Keller?
Nee, keinen, aber wir haben eine Garage, die ist genauso
also,
vollgestellt.
Gut, Garage funktioniert auch. Jetzt ist die Frage, wenn du schätzen müsstest, wie viel Prozent nutzt du regelmäßig von den Sachen, die du in deiner Garage hast, also über alle Objekte hinweg und weißt du überhaupt, wie viel Prozent weißt du, dass du da überhaupt drin hast? Also zwei Antworten bräuchte ich von dir.
Ja, ich weiß weitestgehend, was drin ist und nutzen. Also wenn man mal die Fahrräder, die da drin stehen, rausnimmt, die regelmäßiger genutzt werden, vielleicht 5%, gebe ich zu. Ja.
Und da haben wir, ne, das ist das Thema Declutter, also kommt, ne, also Decluttering. Da geht es darum, wir haben eine App, machst du einmal ein Video quasi von den, ne, gehst du durch deinen Keller, durch deine Garage. Über Bilderkennung wird dann einmal der Bestand, den du da hast, ob das jetzt ein Keller, eine Garage, ein Wohnzimmer oder auch verschiedenste B2B-Use-Cases, ne, geht ja auch, wird einmal inventarisiert und dann ist da, dann weißt du erstmal einmal, was du hast, weil viele wissen das nämlich auch nicht oder das vergisst man ja mal über die Zeit. Und zweitens...
Ich gestehe ja.
Ja, oder so. Dann sagst du so, ich will gerade was neu kaufen. Naja, hoppla, habe ich doch eigentlich schon, wie auch immer. Das sind dann die anderen Use Cases. Aber im Endeffekt hier ist es relevant dann, wird dir vorgeschlagen, diese alte Lampe, die du da vielleicht, die ich in meinem Keller habe, die ich mal von Opa bekommen habe, ja, die wird gerade für 270 Euro auf eBay verkauft. Ja, wusste ich doch nicht. Also, ne, ja, dass die jetzt so hip ist, wunderbar, zack. Dann haben wir die Integration eben mit eBay, dann kann ich das auf eBay verkaufen. Oder es ist was kaputt, dann kann ich den Repair-Service darüber buchen. Oder ich will was recyceln, ne? Ich will eine Sperrmüllabholung, ich will Elektroschrottabholung oder ne, diese Dinge. Oder es wird mir mal gesagt, was ich damit eigentlich, wo ich es hinbringen sollte. Dieses Thema Recycling kann man dann damit machen. Oder man kann einfach sagen, ich kann es auch verschenken natürlich, ne? Oder über nebenan.de verleihen. Wir machen als Grundbestandteil die Technologie, die wir haben, ist Bilderkennung von Objekten. Im häuslichen Bereich oder auch im B2B-Bereich. Im B2B-Bereich wäre es dann Sperrmüllabholung für Entsorger. Und darauf basierend sagen wir, wie können wir die Objekte, die wir identifiziert haben, wirtschaftlich in den Kreislauf bringen. Das ist eigentlich immer so dieser Aspekt. Und deswegen bin ich auch so ja, großer Fan und finde es immer so genial, dass wir sagen, wir denken dann im Kreislauf, wie können wir was in den Kreislauf bringen? Und dafür sind wir aber wirtschaftlich unterwegs.
Das ist eine coole Idee. Und die App gibt's schon. Die kann jeder sich runterladen oder sei denn noch in der Entwicklung?
Nee, die gibt's. Die kann ich dir gerne mal zuschicken. Die kann sich noch nicht jeder runterladen. Hoffentlich bald. Aber im B2B-Bereich ist sie jetzt in Nutzung hier bei unserem Pilotpartner Berlin Recycling. Und wir gründen jetzt, also die Ausgründung läuft gerade. Zu Mai ist das dann auch ein eigenständiges Setup. Und dann geht's da hoffentlich weiter. Also wenn irgendjemand da draußen Interesse hat, ob es an B2C-Partnerschaften oder auch B2B, also sei es im Wohnungsbereich, ne, oder auch im Baubereich, also wenn ein Mieter auszieht, wenn ein Haus abgerissen werden muss, wenn ein Ersatzteillager inventarisiert werden muss, wenn da gibt es sehr, sehr viele Anwendungsfälle, die darauf basieren könnten, sehr gerne melden.
Ja, die Kontaktdaten zu Florian und auch zum Unternehmen gibt's alles in den Shownotes, sodass ihr sofort mit ihm in Kontakt treten könnt, wenn das für euch interessant ist. Und ich muss gestehen, ich bin ein paar Mal in meinem Leben umgezogen und das war jedes Mal eine Erleichterung, weil ich wirklich massenweise Zeug weggebracht habe, weggetan habe, wo ich gedacht habe, mein Gott, ich bin mal umgezogen nach 6 Jahren, und hab noch Kartons gefunden, da hatte ich seit dem letzten Umzug nicht mehr reingeguckt. Und da denkt man sich auch, mein Gott, wie bescheuert ist man eigentlich,
oder? Ja,
und
es ist ja April, Frühjahrsputz steht an. Also man hat es an sich auch wenn man nicht umzieht, hat man es trotzdem eigentlich jährlich, so diesen Aspekt. Ja.
Ja, sehr gut. Also coole Idee, werden wir weitergeben. Und da sind wir aber, glaube ich, auch schon ein Stück weit bei eurem nächsten Venture. Ne? Auch wenn wir nochmal vom Minimize, wenn wir Elektroschrott nehmen. Es gibt ja auch viele Leute, die haben massenweise Kabel zu Hause rumliegen. Ich habe das hier selber von der Agentur und man hat dann noch irgendwelche Netzwerkkabel, aber man kriegt ja auch bei jedem Telefon hat man irgendwas. Und oft fliegen die, habe ich mitbekommen, also bei mir nicht, aber bei anderen habe ich mal mitbekommen, dass die auch oft einfach so in den Hausmüll geschmissen werden. Und da kommt ja auch unglaublich viel in den Müll rein, was da eigentlich überhaupt nicht reingehört, was man noch gut recyceln könnte. Und da, glaube ich, sind wir dann bei Waste hier, ne? Und was ihr auch entwickelt habt und was die geniale Idee hat, das ist, ich hoffe, ich erkläre es jetzt richtig, wo ihr Abfallströme analysiert und mit Hilfe von Digitalisierung beziehungsweise KI schaut, wie kann man noch Abfall irgendwie verwerten, wie kann man das trennen, damit nicht irgendwas in die thermische Verwertung reinkommt, was da gar nicht reingehört. Habe ich das jetzt richtig erzählt?
Also wunderbar.
Gut, dann tschüss, das war's dann.
Ja, genau. Ich brauche weiter gar nichts dazu sagen. Vielleicht nur noch mal kurz für die Audience. Das war das erste Venture, was wir gebaut haben. Und auch zu dem Punkt noch mal, warum haben wir mit Venture Building angefangen? Weil dieses Produkt mittlerweile bei der kompletten EEW eingesetzt wird. Also wir haben es da dann eben jetzt auch geschafft, was zu entwickeln, was in der breiten Masse beim Corporate auch genutzt werden kann und da Wertschöpfung liefert. Also das ist nur noch mal kurz auf diese Anfangsfrage, um das zu verknüpfen. Und du hast es genau richtig gesagt, es landet dann doch durchaus sehr viel im Restmüll. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber die schwarze Tonne fährt unsortiert in die Müllverbrennung, also in die thermische Verwertung. Und klar ist es natürlich, alles andere ist gut, wenn da die Kupferkabel drin sind. Wobei man muss sagen, die führen nicht zu einem Problem in der Müllverbrennung. Das kommt dann hinten raus in der Schlacke und dann kann man es da sogar wieder recyceln. Das Problem sind aber sogar im ersten Schritt noch die Störstoffe größerer Art. Also Störstoffe können sein Baumstämme, können sein Motorblöcke, können sein Schiffe. Es ist ja, kriegst du nicht unbedingt in deine private Restmülltonne, aber es landen ja eben auch Gewerbemüll in der Müllverbrennung. Ne? Also deswegen deswegen da ist schon nochmal ein Unterschied zwischen Privat und Gewerbe. Und aber auch, und jetzt kommen wir dann wieder den Sprung zum Privaten, Lachgasflaschen. Also das, ich weiß nicht, ich habe...
Das ist gerade ein Riesentrend, ne?
Genau, also das ist, weiß ich mal nicht, wie sehr branchenspezifisch das dann einerseits, was die Partygänger-Szene angeht und andererseits, was die Entsorgerbranche angeht. Also ich kenne es aus der Entsorgerbranche, ist ein Riesenthema, dass diese kleinen Lachgasflaschen dann eben einfach in den Restmüll geschmissen werden. Dann ist da immer noch mal ein bisschen was drin. Dann landen da halt auch in so einem Müllbunker, passen 5.000, 6.000 Tonnen Müll in so einen Bunker oder in der Vorsortierung. Und dann hast du schon echt eine Gefahr. Dann gibt es im Zweifel noch einen Lithium-Ionen-Akku, der so ein bisschen anfängt heiß zu werden. Und dann ist das neben den Lachgasflaschen, das ist echt richtig gefährlich. Und was wir dann mit unserer Software Waste hier machen, also ist eine Software, die auf Videodaten aufsetzt. Da installieren wir eigene Kameras, um dann eben Abkippprozess zu erkennen, ob da ein großer Störstoff drin ist. Und dann gibt es einen Alarm an den Kranfahrer, der dann da sitzt und sehen kann, oh, das müssen wir raussortieren. Das ist der erste Schritt, in dem wir begonnen haben. Im nächsten Schritt, in der Wertschöpfung, gehen wir natürlich nach vorne und wollen ja eigentlich dafür sorgen, dass es gar nicht in dem Bunker landet, sondern auf den Recyclinghöfen aussortiert werden kann. Und diese Bilderkennung ist da sehr gut einsetzbar, eben ob die jetzt im Bunker reinguckt und den Störstoff erkennt auf dem Recyclinghof oder irgendwann auch mal bei einem Container, wo es reingeschmissen wird. Das werden wir dann noch sehen, wie wir da weiter expandieren können, sind da aber mittlerweile sehr, ja, sehr froh, dass wir auch sind in 5 Ländern unterwegs und auch in mehr als 20 Anlagen. Also das ist eben auch, ne, es ist ein Venture, was jetzt nicht eine Business Unit von der EEW ist, sondern wir haben unsere klaren Ziele, die wir da erreichen wollen und die wir als Gründungsteam dann da auch vorantreiben. Und warum ist es jetzt für die Umwelt gut? Na, je weniger Störstoffe da drin sind, desto weniger Anlagenschäden habe ich, desto weniger muss ich eine Anlage ausschalten. Und ausschalten ist immer sehr, sehr schlecht. Also einerseits, klar hast du Reparaturschäden und Co., aber du brauchst einfach sehr, sehr viel Heizöl zum Beispiel, um diese Anlage wieder anzuheizen. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr einen kleinen Anzünder nehmt, um euer Feuer anzumachen, das ist in der Müllverbrennung schon nochmal eine andere Nummer, weil du dann auch Feuer machen musst aus Sperrmüll, Hausmüll, Klärschlamm. Das ist so die Brennmasse, die da reingeht und da braucht man eben ordentlich Temperatur am Anfang. Das ist zum Beispiel, was das Thema Umwelt angeht, überhaupt nicht gut.
Also ein Emissionsthema eigentlich auch, ne?
Emissionsthema dann auch, wenn du einfach nur Schwankungen hast, ne? Es muss ja nicht immer zum Stillstand kommen, aber hast du vollkommen recht, wenn du einfach Dinge da drin hast, die da nicht drin sein sollten, dann, das erkennen wir auch, wir erkennen HBCD-Platten, wir erkennen, also wir können mit unserer Software mittlerweile jedes Objekt erkennen. Und dann ist genau in der nächsten Stufe der Fall zu sagen, wenn der Hausmüll aus Italien kommt, dann müssen wir da immer ein bisschen Klärschlamm dazu mischen, weil dann haben wir nämlich keine Emissionsprobleme. Da hört's, das ist, habe ich mir jetzt als, ich will, als Businessmensch,
das muss man jetzt mal erklären. Nee,
das habe ich mir gemerkt, was der Hintergrund ist. Ja, da steige ich dann immer wieder aus. Es geht dann genau darum, eben zu sagen, dass der, warum auch immer, der kommt dann per Schiff und dann arbeitet er schon so ein bisschen vor sich hin und dann hat das mit den, ja, der Zusammensetzung einfach zu tun aus der Region, aus der er gerade kommt. Und dann gibt es im Zweifel, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, also irgendwelche Reaktionen gibt es dann da entsprechend, die, wenn man dann ein bisschen Klärschlamm dazu mischt, dann ist es in der Verbrennung kein Problem. Also ne, das ist so, ist wahnsinnig.
Ich hatte jetzt bei Italien gedacht, da muss man deswegen ein bisschen drauf achten, was da kommt wegen der Mafia, aber das ist dann wahrscheinlich ein anderes Problem. Ne?
Das könnte man meinen, aber genau, es liegt einfach daran, dass sie nicht genügen. Ich gehe jetzt einfach mal über den Punkt hinweg. Wir haben auch italienische Kunden, deswegen darf ich da nicht drauf eingehen. Nein, Spaß.
Nein, natürlich nicht.
Die haben einfach nicht genügend Kapazität und da ist einfach ganz klar, der ist einfach ein paar Tage unterwegs, bis er dann angekommen ist. Ne?
Ja, klar. Ja. Aber was mir gerade auch noch in den Kopf gegangen ist, das ist ja tatsächlich ein Riesenproblem für die Umwelt. Aber ist das, frage ich mich gerade, ob das auch mit Waste erkannt werden kann, diese ganzen Vapes.
Ja.
Viele, viele von den Jugendlichen schmeißen die einfach so in den Mülleimer oder dann kommt das ganz normal in den Abfallmüll rein. Und ja. Das ist ja auch ein irrer Elektronikmüll, genau. Der dort
also
verschwindet.
Dieses Thema.
Sortiert ihr sowas auch aus?
Genau. Also. Wir sind immer diejenigen, die es jetzt erkennen in der Phase. Wir können an sich auch Vapes erkennen, muss immer schauen, wie gut kann man reinzoomen und wie klar sind die dann ersichtlich. Wenn man die sehen kann, dann erkennen wir die auch. Also dieses Thema Lithium-Ionen-Akkus, egal in welcher Größe, ne, ist super relevant. Was wir dann machen ist, dass wir die Rückmeldung geben können, das, was da gerade geliefert wurde, war mit einem Störstoff oder auch in dem nächsten Ansatz war, da war ziemlich viel Plastik drin. Plastik ist ja jetzt nicht per se ein Störstoff, aber dann können wir sagen, das hätte man nochmal über einen Recyclinghof gehen sollen und dann hätte man das mal entsprechend recyceln können. Hätte sich nämlich auch gelohnt, weil die müssen eigentlich da jetzt relativ hohe CO2-Steuer drauf zahlen, die in der Müllverbrennung jetzt auch anfällt. Sprich, wirtschaftlich hätte sich's für die eigentlich auch gelohnt. Sie haben es halt nur nicht gewusst. Ne? Du weißt, die könnte sich ja nicht so auswerten. Wir können ihnen dann die Auswertung geben und sagen, der Kunde sollte auf alle Fälle öfter mal nochmal über die Recyclinganlage fahren. Das führt dazu, dass weniger Plastik verbrannt wird. Das ist was Gutes. Der Kunde kann sich Geld sparen. Die Anlage kann andere Dinge verwerten. Es gibt genügend Müll. Also in Europa werden noch mehr als 20 Millionen Tonnen deponiert jedes Jahr. Da brauchen sich die Anlagen nicht so wirklich einen Gedanke machen.
Aber kann man dann, denk gerade darüber nach, es gibt ja auch oft die Möglichkeit, wenn man so riesen Container hat, ne, dass man da versucht, so ein bisschen was unterzuschmuggeln.
Ja, ja.
Das heißt, entdeckt ihr da auch so Umweltsünder, die dann eben, wo man dann auch sagen kann, pass auf, der Container XY kann man dem Kunden zuordnen, ja, da war das und das drin und genau, jetzt gibt's eben die dicke Strafe. Auch gemacht.
Es ging damals los, wir hatten es das Sherlock Holmes Modul genannt innerhalb von Waste hier. Also geht genau darum, also im Endeffekt haben wir das ein bisschen verändert, weil es hat so negativ dann auch mit Kunden und Co., aber die wollen dir natürlich da mal was reinmischen. Manchmal ist es auch, kriegen die es auch von ihrem Kunden wiederum. Deswegen sagen die auch, ja, sag mir das mal. Also die großen Kunden wie Remondis, Veolia und Co., die kriegen dann ja auch wieder ihre Stoffströme von anderen und können es vielleicht auch nicht sehen. Ne? Das ist ja auch, deswegen geht es eher um die Transparenz, aber wir haben eben, dieses Modul hat ein Thema Kennzeichenerkennung, sprich, der LKW fährt dann vor den Bunker, dann wird das Kennzeichen erkannt, dann wird das mit unserem System verknüpft, welcher Kunde ist das denn? Welche Abfallschlüsselnummer hat der denn eigentlich angemeldet? Ne? Das muss jeder immer anmelden. Und was darf da jetzt eigentlich drin sein oder nicht? Und dann gibt es dann einen schönen Report von uns und dann kann unser Kunde damit machen, was er damit machen will. Wir haben aber die Transparenz geschaffen.
Weil ich merke gerade, bei dem Thema Müll, das ist ja ein irres Thema, was da so drin steckt und kann mir schon vorstellen, warum man das eigentlich alles spannend findet.
Ich bin da auch genau, also hin und wieder fragen mich die Leute, warum ich da so emotional bin. Wobei gut, ich bin, weil ich sage, ja, man kann so viel Wertschöpfung da noch schaffen und ich meine, wir freuen uns dann, dass wir da eben ne, diese Schätze, den Müll in Schätze eben hebeln können. Und ich sage auch selber immer, früher hatte ich immer nur Jobs, jetzt habe ich eine Berufung, weil dieses Thema Venture Building, diese Funktion, das war schon echt immer cool, aber jetzt kann ich es machen, einfach in diesem Bereich Kreislaufwirtschaft, Abfallwirtschaft, wo man ganz klar sehen kann, die Nadel in die richtige Richtung zu schieben. Deswegen ist das für mich so, ich werde jedes Mal wieder emotional, ja.
Cool. Und ihr tretet ja mit euren Unternehmen ja im Grunde auch den Beweis an, dass man Geschäftsmodelle realisieren kann, die auf der einen Seite sowohl gut für den Planeten und uns Menschen ist, aber eben auch, denke ich jetzt mal, finanziell lohnend sind.
Ja. Ja, also kleine Asterix, wir müssen wahrscheinlich in 2-3 Jahren nochmal einchecken. Ne? So viel sei natürlich auch gesagt, aber es gibt alle 3 Unternehmen noch. Waste hier ist auf einem sehr guten Weg. Minimize sind wir auch sehr happy. Bei Declutter wird sich jetzt dann zeigen, aber das nur als kleiner Asterix. Aber das Geniale ist es, dass wir sind nicht im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs, wo man sagt, Nachhaltigkeit, ja, Reporting kostet den Kunden im Zweifel nur Geld. Wir sind wirklich, dass wir sagen, wir sind in der Kreislaufwirtschaft unterwegs und da Geschäftsmodelle neu zu entwickeln, sind einfach für alle Beteiligten dann sinnvoll. Ich meine, deswegen ist es ja auch wir haben uns da sehr gefreut, dass es im Koalitionsvertrag einfach mal auch ein paar Mal vorkommt. Ich habe es jetzt ehrlicherweise nicht gezählt, aber ich hätte jetzt geschätzt, 5 Mal oder so stand es da bestimmt an unterschiedlichen Stellen mit drin, wo man ja auch sagt, obwohl jetzt die Grünen nicht mehr in den Verhandlungen mit dabei waren, hat das Thema Kreislaufwirtschaft da trotzdem sich verankert und auch das Commitment zur nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie ist da. Und das ist für uns auch wirklich so diese Bestärkung, wenn wir Geschäftsmodelle hier identifizieren, dann können die wirklich abheben.
Ja, aber 2024 hat ja die alte Regierung noch, ne, mit den Grünen, SPD, FDP zusammen, ja. Wurde man nicht von der FDP blockiert, die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie verabschiedet. Ne? Genau. Und diese Strategie folgt ja dem Leitgedanken, den primären Rohstoffverbrauch in Deutschland so insgesamt zu senken, Stoffkreisläufe zu schließen, Wert von Rohstoffen, Produkten möglichst lang zu halten. Klingt natürlich auf den ersten Moment auch wieder für wie so ein Bürokratiemonster. Würdest du sagen, ist diese Initiative jetzt für euch eher positiv oder negativ besetzt?
Schon durchaus positiv und vor allem mit dieser Ergänzung, dass es jetzt nicht abgeschossen worden ist. Also jetzt warten wir es mal ab, aber zumindest wird es als sehr positiv erstmal weiter aufgenommen. Also das ist erstmal das sehr Gute. Und bei uns, was wir immer gemacht haben und auch bei uns auf der Homepage immer stehen hatten, wir sehen Regulierung als Chance. Also weil wir einfach immer gesagt haben, lass da hingehen und lass gucken, wie wir über diese das Verständnis, warum es gewisse Vorgaben gibt, ob man da nicht ein Geschäftsmodell packen kann. Und das war bei, also das Thema Waste hier, Störstoffe, es gibt Gewerbeabfallverordnungen, die gewisse Dinge nachvollziehen müssen, Dokumente erfassen und so weiter und so fort. Und daraus haben wir dann Waste hier gemacht, wo der Dokumentationsteil ist ein kleiner Aspekt davon und man hat darauf aufgebaut. Also warum sage ich das? Dass wir grundsätzlich, wir finden die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie ist, es ist immer erstmal gut, das dauert, bis sich da was in den Köpfen verankert bei den Leuten in den verschiedenen Ministerien, da brauchen wir uns nichts vormachen, aber man hat jetzt zumindest immer was, wo man sagen kann, wir würden gerne mit Ihnen sprechen zu Paragraph so und so, weil da ist ja Ihr Haus verantwortlich für, will man das mal nicht angehen. Jetzt dürfen wir auch nicht vergessen, bei uns, wir gehen selten ins direkte Gespräch mit der Politik oder mit der Exekutive, weil wir machen es eher über den Kunden dann direkt. Wir sagen, das kommt auf euch zu und wir sehen hier eine Chance, deswegen haben wir hier eine Lösung gebaut, wollt ihr diese Lösung haben. Die kann übrigens auch mehr als jetzt nur das, was da gefordert wurde. Deswegen ist es für uns in der Kundenpositionierung durchaus sehr, sehr positiv.
Aber am Ende hat man ja einen langfristigen Orientierungsrahmen.
Absolut. Also jetzt im Koalitionsvertrag stand auch drin, dass die vielfache Nutzung von Materialien gefördert werden soll. Und das ist ja dann, das, was wir mit D-Clutter machen, passt ja wunderbar. Und da ist auch für uns im Alltag, ne, wir stellen da Förderanträge und da kann man dann natürlich genau darauf verweisen und sagen, wir zahlen auf dieses Ziel ein. Da hilft es uns schon, oder zumindest muss man dann sehen, wir wissen noch nicht, wie die Förderanträge sich entscheiden, aber da haben wir es im Alltag dann schon immer wieder integriert, ja.
Und habt ihr schon was Neues für die Zukunft geplant? Was steht an?
Ja, also wir wollen uns jetzt mehr mit dem Thema Energie auch nochmal beschäftigen, also Output, auch aus zum Beispiel Müllverbrennungsanlagen. Was passiert denn damit eigentlich? Ne, also aus so einer Müllverbrennung kommt ja Prozessdampf, Fernwärme, Strom. Strompreise, Spotmärkte, wo wird das gehandelt? Sollte das nochmal gespeichert werden? Machen wir jetzt virtuelle Kraftwerke? Also ne, da wissen wir alles nicht. Damit wollen wir uns aber nochmal einfach sehr, sehr vermehrt mit auseinandersetzen. Wir wollen uns mit dem Thema Schlacke, also wenn man Feuer macht, bleibt ja...
Liebe dieses Wort Schlacke.
Na, ja, bleibt ja immer ein bisschen Asche übrig. In der Müllverbrennung sind so circa 30%. Die EEW verwertet 5 Millionen Tonnen. Ne, also haben wir 1,5 Millionen.
Was macht man daraus?
Ja, aus Schlacke holst du erstmal alle sinnvollen Dinge wie Metalle wieder raus und dann wird genau geschaut, was macht man daraus. Also es gibt dann Hardware-Themen. Kann ich daraus Recycling-Zement machen? Kann ich es im Straßenbau verwenden?
Ah, ja.
Ne, also solche Dinge. Und wir gehen dann da immer so ein bisschen ran, okay, und was ist jetzt vielleicht das digitale Geschäftsmodell dazu? Ne, also, so, wissen wir noch nicht, aber das wollen wir uns auf alle Fälle nochmal genauer anschaffen. Das ganze Thema Reststoffe. Ne, also es kommt auch viel Rauchgasreinigungsrückstände, Jürgen. Das habe ich jetzt extra auch nochmal für dich gesagt. Das ist nämlich auch ein schönes Wort. Aber es gibt ja auch viele so Reststoffe, die dann in den Untertagebau gebracht werden. Ja, der ist auch endlich. Ne, also irgendwann ist da auch wieder aufgefüllt. Das kostet die Branche sehr, sehr viel Geld, diese Reinigungsrückstände dann irgendwo abzulegen. Ja, gibt es da nicht eine Möglichkeit, über eine Weiterverwendung davon was zu hebeln? Und dann gehen wir zum Beispiel schon auch zu Fraunhofer-Instituten oder sprechen eben mit Firmen, die sich damit beschäftigen, wo es aber im Zweifel vielleicht halt nicht einfach nur der Verkauf von einer Anlage ist, sondern es könnte ein As-a-Service-Leasing-Modell sein, was wir digital im Zweifel mit einem Finanzierungsprodukt ergänzen. So, das ist jetzt sehr aus der Hüfte geschossen, aber soll dir einfach nur einmal zeigen, wie wir einerseits dann schon immer gucken, was kann der Markt schon, was passiert da und was können wir potenziell da irgendwie digital hebeln.
Ich finde das super, weil deswegen liebe ich auch diesen Podcast, weil ich kriege so viel tolle Sachen, von denen ich vorher überhaupt nichts wusste, mit und bin da gerade echt platt, was ihr da so aus Müll macht und was ihr euch dafür Gedanken drum macht, was man damit weiterverwerten kann, ist schon.
Und es geht an deiner Tonne los, Jürgen, ne? Also bitte da auch der Aufruf an alle. Das meiste, was halt im Restmüll einmal landet, wird verbrannt. Ne? Wenn in der gelben Tonne die Dinge verschmutzt, verdreckt, wie auch immer sind, dann landet es auch in der thermischen Verwertung. Also da schon der Aufruf, achtet da drauf. Das ist der Einfluss, den ihr haben könnt. Es geht da noch gar nicht mal so sehr um die Menge. Natürlich auch, je weniger, desto besser. Aber wirklich ganz stumpf gesagt, die Trennung ist wichtig, weil der... Also es gibt ja auch dann so die These immer, ja, da soll es doch einfach Maschinen für geben. Ja, der finanzielle und der energetische Aufwand dafür ist einfach, steht nicht in Relation. Also das mal kurz dazu.
Ja, ich werde hier immer sauer, wenn ich mitkriege, dass wieder meine Pens irgendein was mit Alu in den Hausmüll geschmissen haben zum Beispiel. Dann kriegen die mal einen drauf, weil das gehört da nämlich definitiv nicht rein. Und Alu ist so teuer in der Wiedergewinnung oder in der Neuerstellung, das ist im Recycling viel, viel besser aufgehoben. Ihr macht extrem sinnvolle Dinge und da sind wir dann schon beim Sinnstift.
Der Sinnstift.
Der Sinnstift, den verschicke ich immer vorab. Manchmal kommt er rechtzeitig an, wenn ich ihn rechtzeitig schicke. Kurze Erklärung dazu, das ist ein Bleistift, der über seine Nutzungsdauer hinaus auch etwas Sinnvolles erbringen kann. Nämlich am oberen Ende des Stiftes ist eine Kapsel mit Samen angebracht. Und wenn man die dann einpflanzt und gut gießt, das gut gießen ist wichtig, dann kommen da irgendwann hübsche kleine Vergissmeinnicht raus. Und jetzt meine Frage an dich, was ist dein persönliches Warum? Was treibt dich an?
Ja, das kann ich sehr, sehr einfach beantworten. Das ist meine Familie, meine Frau mit den drei Kindern und da einfach dafür zu sorgen, für nicht die nächsten Generationen, sondern für meine nächste Generation wirklich eine schöne Welt zu hinterlassen. Das ist die ganz klare Antwort und das versuche ich jeden Tag so ein bisschen über die verschiedensten Aktivitäten zu hebeln.
Und ich glaube, das ist das Stärkste, warum, was man haben kann, oder?
Das ist so, ja. Muss ich auch sagen.
Geht mir auch so.
Also auch vielleicht ganz kurz dazu, das kam aus der Zeit, als ich bei Fissmann war, als wir dieses Purpose-Thema, also vor 7, 8, 9 Jahren, anfänglich mit dem Max Fissmann da auch beackert haben, da ging das auch so los. Da hatte ich noch keine Kinder, deswegen war das da nochmal was anderes. Aber es hat dann da schon angefangen, sich damit zu beschäftigen und dann sagen, ja, we create living spaces for generations to come. Das war der Fissmann-Purpose oder ist es. Und den spürt man schon nochmal anders, wenn man da einfach eigene Minimis hat daheim. Das ist schon eine andere Nummer.
Die Minimis, genau.
Genau.
Sehr schön. Ja, aber das ist etwas, das war bei Enrico Eberlein zum Beispiel auch so, der Podcast-Gast war, der auch, der ist in der Geschäftsleitung Deutsche Bank, hat da die grünen Filialen gemacht und da ist auch das Umdenken auch nochmal über die Kinder gekommen, dass man doch einiges anders machen soll, auch was Demokratie angeht, etc. pp. Ist auch mein Antrieb, finde ich, wirklich sehr, sehr stark. Vielen Dank dafür. Dann kommen wir zu den drei schnellen Fragen zum Abschluss. Auf welches Arbeitstool könntest du denn so gar nicht verzichten?
Ist das Software oder?
Egal. Womit arbeitest du, wo du sagst, wenn ich das jetzt nicht mehr hätte?
War ja eine schnelle Frage, sorry, ich mache die immer länger auf mein Mobilgerät.
Das heißt, ohne Mobilgerät bist du verloren?
Ja.
Und nutzt du das denn möglichst lange oder bist du auch jemand, der dann immer ständig was Neues braucht? Weil das ja, wenn es ein Arbeitsgerät ist.
Das, also ich habe ein iPhone, die funktionieren in der Regel ja schon über einige Jahre ganz gut. Nutze ich soweit, bis es den Geist aufgibt sozusagen.
Welche Versionsnummer hast du denn gerade?
Ja, jetzt bin ich bei 15 angekommen, weil...
Also doch neu.
Genau, kam vor 4 Wochen, genau, weil einfach dann doch auch über viel Abenteuerthemen und Co. mit Kindern, die das abgerockt war. Also die Software hätte noch funktioniert, aber war dann irgendwann einfach... Und der Bildschirm
das
war auch schon mal...
Das Alte liegt jetzt in der Schublade zu Hause.
Nee, das ist zurückgegeben, ja. Aber Bildschirm war auch schon einmal gewechselt und Co. Und dann ist auch irgendwann...
Okay,
ja.
Das stimmt. Dann Frage 2. Bist du lieber im Büro oder eher so der Homeoffice-Typ?
Büro.
Büro?
Ja, also wir machen ja so viele Themen, von denen keiner eine Ahnung hat. Neue Geschäftsmodelle, das ist alles neu. Und wir haben da auch echt ein starkes Commitment, dass wir hier ein sehr schönes Büro haben, wo wir sehr gut arbeiten können mit dem Team. Und dieses kurz mal doch rüberrufen oder kurz nochmal einen Gedanken teilen, kurz sich in den Meetingraum zurückziehen, ist das, was mir persönlich, aber auch an sich dem gesamten Team da schon ein Herzenswunsch ist immer. Also wir sind schon sehr
viel. Remote-Arbeiten ist bei euch jetzt nicht so.
Doch, ist jetzt nicht Thema. Also wenn jemand, ich mache auch mal einen Tag die Woche Homeoffice, so ist es nicht, aber ansonsten immer Büro und der Rest vom Team, wenn jemand sagt, er macht 2 Wochen Urlaub da und da und würde gerne noch 1 Woche remote arbeiten, dann ist es auch alles, ist überhaupt gar kein Thema. Aber 80% der Zeit Büro.
Also entspannte Umgehensweise mit dem Thema.
Ja, gibt gar keine Vorgabe, weil eh alle im Büro sind. Oder meistens so.
Gut, dann kommen wir zur letzten Frage. Wobei kannst du dich denn von dem ganzen Müll am besten entspannen?
Beim Sport. Also,
okay. Du hast schon den Tennisplatz erwähnt, ne? Das heißt, du spielst gern Tennis?
Ich spiele grundsätzlich sehr gerne Tennis. Das passiert gerade nur sehr wenig. Aber zeitlich ist da Joggen einfach die beste Variante. Wir wohnen auch dann ein bisschen ländlich, das heißt, da kann man kurz los. Und unser jüngster Sohnemann, der ist auch noch im Alter mit 10 Monaten, da schiebt man den eh öfter im Kinderwagen durch die Gegend, da kann man auch immer joggen. Und dann ist das zum Beispiel der Fall, dann schläft er da schön und dann kann ich ein bisschen joggen und dann ist das Familie quasi da, die aber gerade nicht in höchster Intensität auf einen einwirkt und da kann ich gut abschalten, ja.
Aber du telefonierst ja nicht während der Zeit. Auch noch.
Erwischt. Manchmal telefoniere ich auch, ja.
Okay, ja. Na gut. Ja, sehr schön. Dann sind wir auch durch. Vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Ganz herzlichen Dank natürlich an meinen Gast Florian Fehr, Managing Director von New Venture und übrigens auch Co-CEO von Wastier. Die Links zu der Website gibt es in den Shownotes, sodass ihr euch da auch noch weiter informieren könnt. Mein Name ist Jürgen Schönter von Sinnstifter Kultur. Unsere Mission ist es, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und auch werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten. Wir haben ja in Deutschland viele großartige Unternehmen und wir haben viele großartige Ideen. Und ich hoffe, dass das jetzt auch mit einer neuen Regierung, mit diesen ganzen Investitionen, die vielleicht kommen, auch wieder rauskommt, dass wir solche tollen Unternehmen und Leute haben, wie heute mein Gast mit seinem Venture Building, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe, genau, wo sich wirklich um auch Themen gekümmert wird, die uns ja alle angehen und die uns auch alle helfen und nutzen, wenn die sinnvoll umgesetzt werden auf eine Art und Weise, dass Emissionen verhindert werden, dass Abfall vermindert wird und so weiter und so weiter. Natürlich müssen wir uns alle an unsere eigene Nase packen, haben wir auch ein bisschen gehört. Achtet drauf, was ihr so in eure Tonnen tut. Achtet drauf, was ihr so in euren Schubladen habt. Demnächst gibt's eine sensationelle App, da braucht ihr dann nur noch durch die Wohnung, durch den Keller, durch die Garage gehen und könnt euch von all den Dingen trennen, die da rumliegen und keinen Sinn mehr haben. Genau, denn sinnstiftendes Unternehmertum bedeutet ja tatsächlich Verantwortung für die Gesellschaft, für die Umwelt und für uns Menschen zu übernehmen. Und das lohnt sich, denn Unternehmen, die sich auf diesen Weg begeben, werden auch in Zukunft erfolgreich sein. Das wünsche ich natürlich auch meinem heutigen Gast. Und ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst, Florian. Danke für das inspirierende Gespräch.
Jürgen, ich danke dir und auch danke, dass du diesen Podcast vorantreibst und die Bühne immer wieder diesem Thema gibst.
Ja, das ist meine Mission, das ist mein Warum. Ich liebe das und ich bin ein extrem neugieriger Mensch und ich lerne jedes Mal was Neues dazu. Das finde ich großartig.
Wunderbar, danke dir.
Und wir werden uns in 3 Jahren unterhalten und gucken, was aus allem wieder geworden ist.
Und wir werden uns erinnern, was ich alles jetzt hier versprochen habe oder auch nicht. Ja, das machen wir gerne.
Spiel. Ja. Genau. Alles klar. Ciao. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.